Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Wir reden wieder über die Nachrichten, die Anime-Welt bewegt haben. Und es gibt überraschend viele Neuankündigungen jetzt. Vieles schon fürs nächste Jahr. Der Platz für dieses Jahr wird noch langsam eng. Und ja, gar nicht so viel tatsächlich abseits davon. Sehr viele Neuankündigungen. Natürlich wieder irgendwas mit AI,
natürlich
gehört.
Ja.
Aber wir können einmal kurz nach Deutschland kommen. Da haben wir auch nur eine Nachricht, die wieder die KinogängerInnen erfreuen wird. Jetzt gibt es nämlich einen Termin für Blue Lock Episode Nagi, das Spin-off zu Blue Lock. Und zwar wird der Film am 23. Juli in den deutschen Kinos zu sehen sein.
Hm.
Ja, ich gucke gerade nochmal, 23. Juli ist wieder ein Dienstag. Es gibt ja immer die Dienstagsstarts für die Kase, beziehungsweise jetzt Crunchyroll Anime Nights. Ich weiß dann gar nicht, ob das dann deswegen irgendwie nur an dem Tag laufen wird oder ob das jetzt auch wie zuletzt dann Spy Family auch länger laufen kann. Keine Ahnung.
Ja, also ich habe mich schon gewundert, dass Spy Family in so vielen Kinos kam, bei mir auch im Kleinen, in meinem Kaff hier. Aber ja, da fragst mich was. Ich meine, Fußball sollte doch generell eigentlich Chancen haben und dann erinnere ich mich sofort daran, wie schlecht es Sportmangas geht und Sportanime in Deutschland.
Ja, mal sehen. Es ist ja EM dieses Jahr auch noch. Ja. Das hilft vielleicht.
Ja, möglich.
Ja. Kommen wir zu den Neuankündigungen. Es ist wirklich von groß bis klein ist alles Mögliche dabei. Wir können zum Beispiel mit das ganz Großem anfangen, was kurz nach unserer letzten Aufnahme dann reingekommen ist und wir es deswegen im letzten Podcast leider nicht mehr mit drinne haben konnten. Aber es ist angekündigt worden von Shogakukan, dass Yaiba einen neuen Anime bekommen wird.
Hm.
Yaiba ist ein früherer Manga von Aoyama, dem Mangaka von Detective Conan, und hat in den 90ern bereits schon mal eine 50-teilige Anime-Serie bekommen, wird jetzt noch mal eine neue bekommen.
Ja, ich meine, im Großen und Ganzen ist das ist schon cool, besonders weil es so ein bisschen so Historien-Samurai-Drama-mäßiger Kram ist. Weißt du, ein junger der Kerl, der halt Miyamoto Musashi nacheifert. Das ist, ja, das
es ist nicht ganz, es ist nicht ganz so Historiendrama. Also es geht darum, dass dieser Junge und sein Vater irgendwie vor einem Angriff entkommen und dabei sich in eine Kiste verstecken, die in die Großstadt geliefert wird und sie da jetzt ein Konflikt zwischen dem Samurai-Dasein und dem Moderne erzählt wird. Natürlich auf eine komödiantische Weise.
Ja, das waren die immer, die Dinger. Ich kann mich an ein paar Animes erinnern, wo der Samurai in der Großstadt auftaucht und es ist das Typische, genauso wie in den Hollywood-Filmen, wo der wie heißt es nochmal, der Steinzeitmensch dann durch die Großstadt springt.
Hm. Ja, mehr Infos gibt es jetzt dazu noch nicht. Es gibt halt diesen kleinen Teaser, der uns das ankündigt, dass es das geben wird. Aoyama selbst ist als Supervisor tätig für die Serie und ja, irgendwann werden wir dann diesen Anime und halt sehen, so, jetzt wissen wir halt nicht mehr.
Okay.
Dann haben wir Neues von Bandai Namco, die auf dem YouTube-Channel von Sunrise Aura Battler Dunbine Side L veröffentlicht haben. Das ist ein Showcase, mehr oder, ich weiß gar nicht, wie ich es selber nennen soll, wo im Prinzip mit moderner Technologie, sowohl mit neuen Zeichnungen, mit digitalen Zeichnungen, wie auch mit CGI, Opening und Ending und weitere Highlight-Szenen aus der Aura Battler Dunbine-Serie dargestellt werden, aus den 80ern, die von Tomino ist.
Mhm.
Und es wird auch demnächst noch ein Side-Air-Video geben, was auch noch mal neues Zeug zeigen soll. Also auch noch mal komplett neue Musik und noch komplett neue Mecha, die es damals in der eigentlichen Serie gar nicht gegeben hat. Und ich weiß nicht, warum Bandai Namco das auf einmal auskramt und Neues dazu macht und dann auch noch auf so eine komische Weise.
Ich weiß nicht, ob ich es komisch bezeichnen will, weil einige Sachen, einige Bilder aus diesem Video sehen wirklich gut aus. Ich finde es zum Beispiel super geil, wie sie das alte 80er-Jahre-Charakterdesign aufgegriffen haben und es trotzdem noch klassisch wirken lassen. Ne? Mhm. Also es sieht fein aus. Und es ist eine wirklich wilde Mischung aus 3D-Effekten und handgezeichneten Effekten, wie zum Beispiel ja. Den Rauch und einige Explosionen. Ne? Also
es ist
ja. Interessant ist es.
Es ist auf jeden Fall interessant und es sieht ziemlich gut aus. Man sieht, dass es sehr hochwertig produziert ist. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen Sunrise und Kamikaze Doga, was man vor allem halt daran sieht, wie die CGI-Maker stilisiert sind.
Mhm.
Und ja, also ich bin auch noch interessiert, jetzt zu sehen, was dann Zeit R ist, was da noch irgendwie drin zu sehen sein wird. Das ist irgendwie ziemlich cool, wie das halt altes und neues Footage irgendwie vermischt. Und ich finde es halt einfach nur merkwürdig, dass es, auf welche Weise man das im Prinzip released. Das ist halt wirklich so, hier so ein kleines bisschen anfüttern. Erinnert ihr euch noch an die Serie damals?
Weißt du, alles Mögliche, bloß nicht das Original Gundam ein Remake machen, weißt du? Das dürfen wir nicht. Aber alle anderen Tomino-Sachen, die sind, ja, die dürfen mal ein bisschen Unsinn mit.
Vielleicht ist das halt so ein Anfüttern, so gucken, wie groß das Interesse noch ist für Aura Battler Dunbine, ob man da einen Remake zu machen soll oder nochmal eine neue Serie.
Ja,
das Franchise ist ja etwas größer, das hat ja mehrere Serien auch bekommen. Gazai's Wing, diese legendäre Katastrophe gehört ja auch dazu.
Ah ja, obwohl, als ich es zum ersten Mal geguckt habe, fand ich es gar nicht so schrecklich, Gazai's Wing, aber es hat schon Probleme. Aber ganz ehrlich, wenn du es mit so viel Unsinn vergleichst, die Gundam-Serien gemacht haben und einige von ihren Filmen und so, dann wirkt es gar nicht so katastrophal, Gazai's Wing. Zumindest ist es nicht von dem Inhalt der Geschichte. Das ist alles außen herum, das wollen wir mal nebenvorlassen hier.
Okay, ja. Also ja, das könnt ihr euch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Sunrise anschauen. Wer irgendwie mal was von Aura Battler Dunbine gehört hat und da vielleicht noch mal was Neues zu sehen will oder wer einfach mal, weiß ich nicht, Interesse dafür gewinnen will für diesen Tomino-Anime von 1983, den ich auch selber noch nicht gesehen habe.
Das Einzige, was man dazu sagen könnte, ist ja, dass so die Geburtsstätte der Fantasy-Mecha ist, ne? Also keine wirklichen Science-Fiction-Mechanik-Mechas mit irgendwelchen Fusionsgeneratoren und Laserwaffen, sondern halt irgendwie durch Magie gesteuerte Mechas. Und
das ist ja auch so ein bisschen von der Sentai-Struktur her, ne?
Ja,
mit
ja,
den Hauptfiguren.
Und eine Menge Insektenthemen, ne? Von Rüstung und allem möglichen. Und ja klar, einer der besten Beispiele für dieses Genre ist natürlich Escaflowne, dessen Riesenproduktion waren.
Dann haben wir noch als nächstes einen Manga von Takako Shimura, die halt vor allem für ihre sehr für ihre queeren Werke und für ihre für ihre feministischen Werke bekannt ist, also Wandering Sun, Sweet Blue Flowers sind beides schon Sachen, die Anime-Adaptionen bekommen hat. Sie hat auch das Charakterdesign für Alt Noir Zero und Overtake gemacht.
Jo.
Und jetzt soll ihr Manga Awajima Hyake, sprichst du es vielleicht mal aus?
Das ist schon richtig so gewesen.
Okay, Awajima Hyake ist ein Manga, der so on and off seit 2011 gelaufen ist von Shimura und jetzt auch dieses Jahr zu Ende gegangen ist, sind insgesamt 5 Bände. Und es geht um eine Musikschule, wo es in jedem Kapitel um die Perspektive von einem anderen Mädchen in dieser Schule geht.
Okay, also wird das dann so ein großes Puzzle, was sich dann aus verschiedenen Blickwinkeln zusammensetzt wahrscheinlich?
Keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine eine anthologieartige Erzählung irgendwie und jedes Kapitel hat ein anderes Thema. Ich habe den Manga jetzt nicht gelesen.
Okay.
Ich wusste jetzt auch noch nicht wirklich halt viel von dem, weil er halt so on and off so über die letzte Zeit gelaufen ist. War auch relativ unbekannt im Vergleich zu vielen ihrer Werken. Und ja, da bin ich aber trotzdem oder durchaus mal gespannt, weil ich mag ja viel von dem Kram, was Shimoda macht. Also Wandering Sun mag ich sehr gerne. Ich mag ihre Charakterdesigns allgemein sehr gerne. Und die Thematiken, die sie aufgreift und alles.
Ja, es ist, ist eine Weile her, dass ihre Sachen zu Anime gemacht wurden. Wandering Sun ist auch schon über 10 Jahre alt, ne?
Ja, also das Letzte, was wir gehabt hatten, war Happy Go Lucky Days. Das ist 2020 rausgekommen, war aber auch ein relativ kurzer Film, also so ein 60-minütiges Ding, was auch schon so einen mehr anthologieartigen Manga von ihr aufgegriffen hat, wo es halt einfach um Sex im Prinzip ging. Also einfach so wie verschiedenste Pärchen Sex haben und was das in ihrer Beziehung bedeutet.
Okay, alles klar.
Ja. Ja, mehr wissen wir dazu auch noch nicht. Das ist jetzt einfach nur bekannt gegeben worden, dass das halt ein Anime bekommen wird. Da werden wir dann also sicherlich auch noch mehr Infos in Zukunft bekommen. Also Format oder sonst irgendwie was. Ob das ein Film sein wird, ob das eine Serie sein wird oder so, wissen wir alles nicht. Dann haben wir noch Possibly the Greatest Alchemist of All Time. Oder Someday Will I Be the Greatest Alchemist ist anscheinend der offiziell englische Titel. Wird einen Anime bekommen im Januar 2025, ist natürlich eine Light Novel, ist natürlich, oder verwechsel ich das jetzt nicht gerade? Nee, das war einer der Isekais, genau, das ist natürlich auch ein Isekai, es geht um einen Protagonisten, der wird mit ein paar anderen Leuten aus seiner Welt in eine Fantasy-Welt halt beschworen. Die allen anderen Leute sind alles irgendwie Helden. Er selber ist halt einfach ein stinknormaler. Und die Göttin so, huch, sorry, du solltest eigentlich gar nicht beschworen werden. Dafür gebe ich dir jetzt, kannst du dir einen Skill aussuchen, den du haben willst. Und er sagt, ich würde gerne Alchemist werden. Und deswegen würde er jetzt halt toller Alchemist.
Okay, also ja, der magische Chemiker. Aber irgendwie, wenn ich mir den Trailer angucke, dann sitzt er nicht irgendwo und braut kleine Tränke, sondern geht durch die Welt, so normal Abenteurern und mit so einem kleinen Wagen, wo er seine Waren anbietet. Ne? Ja. Also okay, klar, es ist mal wieder Fantasy-Kram, aber
es ist irgendwie ein 0815 Isekai, wie man ihn kennt.
Ja, irgendwie wirkt er nicht so wirklich abstoßend auf mich. Es ist einfach nur, ja, Fantasy-Geschichte, passt.
Ja. Wird gemacht bei Studio Comet, Regie führt Naoyuki Kusuya, der auch schon, was hatte ich da vorhin gesehen, was war das mit unter anderem zuletzt, Sweet Reincarnation zum Beispiel Regie geführt hat, ne, wo es um diesen kleinen Jungen ging, der da rumbackt, auch
ja, Isekai. Bäcker
Isekai, ja. Aber auch, was sehe ich hier, Bikini Warriors, was so eine Kurz-Edgy-Serie gewesen ist, die auch heutzutage noch hin und wieder mal neue Episoden bekommt, wenn irgendwie eine neue Figur da vorgestellt wird in diesem Franchise. Ja. Mehr kann man da echt nicht zu sagen. Also selbst wenn es diesen Teaser gibt, der halt so circa eine Minute lang ist, das ist aber, das sieht halt aus wie ein Anime einfach. Also da kann man echt nichts Besonderes zu sagen.
Ja, Anime halt.
Dann haben wir noch was war das hier nochmal? Ein Comedy-Manga namens Kujima Utabe. Kujima.
Gibt's da keinen englischen Titel oder so? Okay.
Es gibt keinen offiziellen englischen Titel, nein.
Das ist ein bisschen dämlich zu sprechen. Kujima Utabe Le Horororo. was soll das heißen? Ich habe keine Ahnung.
Ja, also es geht in dem Ding irgendwie um einen Mittelschüler, der auf eine lange, also wirklich eine groß schlanke Figur trifft, die vogelähnlich ist und er nimmt den Vogel einfach bei sich auf in seiner Familie und die kümmern sich dann auch irgendwie gemeinsam um den. Und gleichzeitig gibt es aber irgendwie Drama zu Hause, weil sein ältester Bruder es nicht ins College geschafft hat. Keine Ahnung. Es wirkt so ein bisschen vielleicht wie ein Mix aus surrealer Comedy mit vielleicht ein paar so nahbaren Themen drin. Keine Ahnung.
Ja, es ist schwer.
Sieht weird aus.
Ich glaube, dieser Titel ist irgendwie altjapanisches, so gedichtartiges Zeugs, so Bungo. Und dann könnte ich die jetzt auch nicht mal übersetzen. Das müsste ich mal nachgucken.
Ja, da haben wir jetzt auch nur die Ankündigung von Shugakukan, mehr auch noch nicht. So, dann haben wir auch noch was für die Edgy-Fans, und zwar Hide Machina-san. Ist ein, ja, Manga von dem Crossing Time Mangaka. Crossing Time hat auch schon einen Anime bekommen, so eine Kurzserie im Prinzip, wo es einfach nur darum geht, Mädchen treffen sich vor einem Bahnübergang und versuchen die Zeit irgendwie rumzukriegen, bis die Dinger wieder hochgehen. Wie nennt man das nochmal?
Du meinst die Schranken.
Die Schranken, genau, bis die Schranken wieder hochgehen, ja. Und ja, in dem sein aktueller Manga Hide Machina-san, da geht es um einen Jungen, der total auf Mechas steht und aber ein ziemlich introvertiert ist.
Mhm.
Und in seiner Schule gibt es ein Mädel namens Machina, die halt total beliebt ist. Und sie kommt eines Tages zu ihm nach Hause und fragt, ey, kannst du mich reparieren? Weil es stellt sich raus, dass sie ein Sex-Android ist. Und ja.
Ja, relativ typische magische Freundin-Typ von Geschichte, ne?
Ja, also so, man sieht es auch schon an dem Cover, an dem Teaser-Visual, was für den Anime jetzt schon veröffentlicht worden ist. Sie hat halt große Brüste, aber man sieht dann so als Hinweis darauf, dass sie halt so ein Roboter ist, auch irgendwie so ihr abgetrenntes Roboterbein, beziehungsweise dass das halt gerade nicht zusammengebaut ist. Ja, so, es wird halt schon irgendwie sicherlich drum gehen. Also es wird wieder eines dieser typischen Sorte sein, wo wir halt dieses Genki-Girl haben, was den introvertierten Protagonisten triezt.
Ja. Ach Gott, ja, ich meine, für so ein Einmal-Gag wird es bestimmt schon reichen, ne? So im Sinne von wegen, kannst du mich reparieren, kannst du mich warten? Aha. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was sie sonst noch rausziehen wollen.
Ich naja. Auch nicht. Der soll ein TV-Anime werden, der kommt nächstes Jahr. Mehr wissen wir dazu noch nicht. Wir haben noch einen Bilderbuch, was ein Kurzanime bekommen hat, den man sich auch kostenlos auf YouTube anschauen kann. Und zwar Harinesumi no Luchika, Luchika the Hedgehog, gibt es auf dem Kanal von Anime Hon zu schauen. Und ist 3 Minuten lang, ist Teil einer neuen Initiative von Kodansha namens Anime Hon, wo es darum geht, Anime-Adaptionen zu japanischen Bilderbüchern zu machen.
Mhm.
Und ja, die erste Adaption ist eben ein 3-minütiger Kurzfilm zu diesem Buch über einen Igel. Und das sieht auch tatsächlich ganz putzig aus. Ich finde das visuell sehr interessant. Das sind halt so Hintergründe, so gezeichnete Hintergründe, die auch wirklich aussehen wie aus einem Bilderbuch. Und ich finde, sehr natürlich integrieren sich diese CGI-Charaktermodelle da drin, aufgrund der Art und Weise, wie sie stilisiert sind.
Ja, das ist sehr geil gemacht. Ne? Ist alles 3D, aber so gemacht, dass es wirklich sehr stark nach 2D aussieht.
Ja, ist wirklich eine coole Produktion. Ist gemacht worden bei dem Studio Fanworks, die ja viele so Kurz-Anime-Sachen machen. Viel so Flash-artiges Zeugs. Und Regie geführt hat Masanori Numaguchi. Und wenn ich mir die Credits anschaue, ehrlicherweise kenne ich da nicht wirklich viel von dem anderen Kram, für das die gecredited ist. Hat zum Beispiel anscheinend CGI übernommen in vielen Episoden von Baby Steps. Ich habe Baby Steps jetzt nicht gesehen. Ich schätze mal, da geht es dann speziell um diese Tennisszenen irgendwie, dass der Ball oder was weiß ich, Kamerafahrten, das Feld oder so in CGI umgesetzt sind. Anscheinend noch an dem CGI gearbeitet von Ghost in the Shell 2 Innocence und Expelled from Paradise.
Jo. Ja. Nice.
Auf jeden Fall eine schöne Sache.
Sehr empfehlenswert, würde ich sagen, einfach nur für die Optik. Es ist wunderbar künstlerisch gemacht.
Ja. Dann haben wir Neues zum einem Hai. Zu Little Sharks Outings. Da ist jetzt die erste Staffel, könnte man es jetzt nennen, zu Ende gegangen. Die 60. Episode ist rausgekommen, frei verfügbar alles auf dem YouTube-Kanal von dem Urakake Kusame, also dem Anime halt, dem Little Sharks Outings. Und musste ich auch gerade, als ich kurz reingeguckt habe, erfreut feststellen, dass es auch alles englische Untertitel hat. Kann man also frei verfügbar komplett auf Englisch auf YouTube schauen. Und da ist jetzt mit Ende der 60. Episode angekündigt worden, dass es noch eine neue Serie dazu geben wird irgendwann im Laufe der Zeit. Wann die halt rauskommt, wissen wir jetzt noch nicht. Ich schätze mal, das wird einfach weiter die in diesem Kurzserienformat für YouTube bleiben, wo die Episoden halt so 2-3 Minuten lang sind. Okay. Und man dabei halt ein paar cute Abenteuer mit diesem Hai erlebt.
Ja, von mir aus. So diese kleinen niedlichen Maskottchen-Anime, die stören mich überhaupt nicht. Besonders nicht, wenn du sie bekommen kannst. Weil es ist ja nicht immer so, dass es in großen Massen aus Japan rausreportiert wird. Das ist schon sehr schön praktisch, dass sie es auf YouTube gestellt haben.
Ja. Dann der angeblich größte Battle-Royale-Shooter von 2019 bis 2021 bekommt jetzt endlich eine Anime-Adaption. Garena Free Fire. Habt ihr doch bestimmt alle schon gehört. Ich auch nicht. Muss ich tatsächlich auch vorhin googeln. Ich habe noch nie davon gehört. Anscheinend ist das ein Riesending im asiatischen Raum. Und ja, Garena Free Fire ist ein Battle-Royale-Shooter von dem singapurianischen Entwickler Garena. Und Kadokawa hat jetzt angekündigt, dass sie dazu einen Anime produzieren werden. Ich habe mir vorhin mal angeguckt, wie das aussieht so ein bisschen, und der Look von dem ganzen Spiel kann sich irgendwie nicht so ganz entscheiden, ob er jetzt mehr Fortnite oder mehr PUBG sein möchte und trifft sich irgendwo in der Mitte.
Ja. Mein Kopf will mir gerade nicht gehorchen. Ist es jetzt die erste Anime-Umsetzung von einem Battle-Royale-Spiel?
Ich glaube nicht. Da fragst du mich was.
Ich glaube, da wurde irgendwas anderes schon mal gemacht. Ich weiß aber nicht mehr wie und wo, aber ich habe irgendwas im Hinterkopf. Auf jeden Fall, viel Glück damit. Ich kann mir nicht vorstellen, was eine Story du rausziehen möchtest aus einem Battle-Royale-Spiel. Aber ja, die Zwischensequenzen für sowas wie Apex Legends waren auch immer sehr unterhaltsam, also von mir aus.
Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das hat anscheinend Lore, es gibt irgendwie spielbare Helden oder sowas. Also es ist auch ein bisschen Hero-Shooter mit drin.
Okay.
So, wenn man auf dem YouTube-Kanal von denen geht, dann gibt es da auch sehr hochwertig produzierte Anime-Trailer irgendwie für neue Seasons und neue Helden und sonst irgendwie was.
Ja.
Aber das Spiel an sich sieht halt, ehrlich gesagt, ziemlich scheiße aus.
Ja, also, ich meine, uns sollte interessieren, wie der Anime dann aussieht. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Da zeigen sie ja nichts von.
Ja, also da haben wir jetzt halt bisher nur die Ankündigung, dass Kadokawa das halt produzieren wird und dann mal sehen, was auch immer das werden soll, ist auch wieder weird.
Ja.
Dann etwas für Leute, die sowohl auf Pilze wie auch auf Hunde stehen.
Okay.
Interessante Zielgruppe. Kinokoinu Mushroom Pup ist ein Manga, der einen TV-Anime bekommen soll, noch in diesem Herbst. Und ja, in dem Manga geht es irgendwie um einen Hund, der auch so ein bisschen aussieht wie ein Pilz. Also gerade, weil, also so groß, viel, groß weiße Fläche, aber ein Ohr geht so ein bisschen ins Gesicht mit über, dass das mit Punkten dann drauf und rot, dass das so aussieht halt wie ein Pilz. Und okay. Das landet bei einem Illustrator von Kinderbüchern. Und die leben jetzt ihr Leben zusammen.
Ja, ich meine, in Minecraft hattest du ja auch schon die Pilzkuh, ne? Das hier ist halt einfach die Maskottchen-Variante mit dem Hund und dem Pilz. Also, okay, passt schon.
Ja. Es gibt jetzt auch noch keine Infos dazu, wie genau dieser Anime aussehen wird oder wer das produziert oder so wieder. Es gibt halt wieder einen kurzen Teaser, der das ankündigt mit Footage aus dem Manga. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch wieder so eine Flash-animationsmäßige Sache ist. Weil es halt so ein Maskottchen-Ding ist. Aber wie gesagt, wir haben keine Infos dazu.
Jo.
Außer, dass es im Herbst kommen soll. Und dann die letzte Neuankündigung ist Medaka Kuroiwa is impervious to my charms. Ist ein Manga, der ein TV-Anime bekommen soll. Da haben wir auch zum Glück ein paar mehr Infos zu, sowie einen kurzen Teaser. Wird gemacht bei Synergy SP, Regie führt Yoshiaki Okumura. der auch die The Fruit of Evolution Regie geführt hat, mitunter zuletzt. Und in diesem Manga geht es um Mona, die das cuteste Mädchen an der Schule anscheinend ist und sich zur Aufgabe gemacht hat, im Herzen aller Jungen zu landen. Nur schafft sie es bei einem nicht, bei Medaka, der bei einem Tempel großgezogen worden ist, wo ihm mitgegeben worden ist, dass er niemals zu nah an Mädchen geraten soll.
Okay. Ja, okay, die Prämisse ist ein kleines bisschen meh. Ehrlich gesagt, wenn ich den Trailer angucke, ohne davon was zu wissen, sieht es lustiger aus, weil er sieht einfach nur aus wie so ein grumpiger alter Opa, weißt du, von seinem Gesichtsausdruck, weißt du, so, das zieht bei mir nicht, too girly. Ja. Das ist halt eigentlich schon eine lustige Prämisse, ne? Dass das Idol-Gehabe von so einem Girly überhaupt nicht zieht bei einer Person, weil das passiert auch in Wirklichkeit, ne? Du kannst so niedlich daherkommen, wie sie wollen, und dann so, oh Gott, du gehst mir nur auf die Nerven. Gibt's schon Leute, die so reagieren. Aber ja, okay, von mir aus, sieht wenigstens aus nach einer netten Komödie.
Ja, das wird wieder eine. Das wird wieder halt irgendwie ein Rom-Com oder so, wo wir jetzt in letzter Zeit so relativ viele irgendwie hatten, die ziemlich seicht alle irgendwie sind, und so sieht das hier halt auch aus.
Jo, passt schon.
Ja. Da haben wir diese Neuankündigung alle mal weg. Wir gehen rüber zu neuen Infos, zu altem Kram. Und mit altem Kram meine ich mal wirklich etwas älteren Kram. Ich spreche von Angel's Egg.
Hochhui.
Das wird sein 40-jähriges Jubiläum demnächst feiern. Das ist nämlich 1985 rausgekommen, die OVA. Und jetzt haben Produzent Tsukumo Shoten angekündigt, dass sie ein 4K-Remaster von der OVA machen werden, basierend auf neuen Scans von dem 35mm-Film. Und ja. Ushii wird das Ganze selbst supervisen. Es ist ja sowieso ein Technikfreak, da kann ich das irgendwie auch verstehen, dass er da wahrscheinlich Interesse auch dran hat, das Ganze in bestmöglicher Form neu erscheinen zu lassen. Und soweit ich weiß, gab es ja bisher nie großartige High-Quality-Releases oder so von der OVA. Also der beste Release ist, glaube ich, von der DVD höchstens.
Nee, in Japan gab es eine Blu-ray dazu.
Ah, okay.
Ja. Und die war, so wie ich das aus Bildern im Netz gesehen habe, schon von sehr, sehr guter Qualität. Deswegen, das ist ja für die Fans in Japan dann nicht vielleicht so das Allerwichtigste, die 4K-Fassung, wenn sie nicht allzu viel mehr bringt. Aber weltweit hat, glaube ich, das Ding keinerlei Release gehabt. Deswegen, wenn sie den 4K-Kram jetzt endlich mal zu uns auch bringen, dann ist das ja natürlich fein.
Und ja, da haben wir halt die Ankündigung gleich noch danach von einer französischen Firma, Gebeka International, dass die sich die internationalen Rechte an diesem 4K-Remaster gesichert haben und das auch dann zu Release im Kino rausbringen wollen und fürs Heimtheater.
Wie?
Ja, finde ich cool. Also, keine Ahnung, also wenn das hier in meinem Kino läuft, fucking Angel's Egg, wäre ich schon hart erstaunt.
Ja.
Also da würde ich mir den Tag extra für frei nehmen, das muss ich sehen.
Das ist ein harter Film, ne? Das ist so ein totaler Arthouse-Gerät, unnötig überkompliziert und undurchsichtig mit sehr seltsamen Bildern. Es ist im Endeffekt wie so eine, wie Stalker oder so, einer von diesen russischen Filmen, ne? Also so, ja. Was richtig anspruchsvoll ist. Von mir aus.
Ja, bin ich mal gespannt. Ich meine, in einem französischen Kino kann ich es mir ein bisschen eher vorstellen, wahrscheinlich auch nicht natürlich in allen, aber die haben schon ein bisschen mehr Näschen, zumindest für sowas. Wollen wir dann auch hoffen, wenn sie sich schon die weltweiten Rechte geholt haben, dass sie es dann halt auch weltweit, also zum unter anderem auch bei uns, dann rausbringen.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Dann haben wir noch Maotsukai no Yakusoku, Promise of Wizard. Da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, das ist ja das Startdatum, nicht das Startdatum, über irgendwas hatten wir letzte Woche, glaube ich, dazu gesprochen, ich weiß es gar nicht mehr, was genau. Ich glaube, der Staff ist, glaube ich, letzte Woche bekannt gegeben worden, dass es bei Lidden Films gemacht wird und so.
Jetzt ist schon wieder da.
Aber ja, genau, da gab es noch keinen Teaser. Jetzt haben wir nämlich einen ersten Teaser. Das basiert ja auf einem Smartphone-Spiel. Und da gab es jetzt irgendwie ein Event in dem Spiel anscheinend, was den Teaser veröffentlicht hat und dass das im Januar 2025 rauskommen wird. Und man sieht halt in diesem Teaser einen Haufen schöner Jungs, die eine junge Frau umgeben.
Ja, ja. Und die meisten von diesen Jungs natürlich extravagante Kostüme, ne? Also Uniformen.
Ja.
Aber jeder eine andere.
Ja, also mehr kann man dazu jetzt auch nicht wirklich sagen. Also es sieht halt aus wie ein Anime basierend auf einem Otome-Spiel.
Jo.
Und wer letzten Endes die Zielgruppe davon ist, wird sicherlich begeistert sein von einem Haufen hübscher Jungs.
Jo.
Und dann haben wir noch die Info jetzt bekommen, dass Sword of the Demon Hunter, was in der nächsten Saison startet, am 27. Juni soll die erste Episode rauskommen und das ist die hat einen 1-Stunden-Slot im japanischen Fernsehen, wird also eine Doppel-Episode direkt zu Anfang sein.
Mhm.
Joa. Ganz cool, da hatten wir vor nicht allzu langer Zeit über den ersten Teaser gesprochen, der halt phänomenal aussah.
Oh ja, es sieht so aus, als wäre das schon von Anfang an ein großes Ding. Ja, da muss halt nur der Inhalt noch passen, weil ich denke mal, wenn die das so von vornherein schon so groß aufziehen, wird auch die Produktion passen. Oh Mann, ey, das sind so berühmte letzte Worte, ne? Ich will nicht, dass da irgendwas passiert. Aber,
ja, und dann enttäuscht sein, mal sehen.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. So, wir haben noch ein paar so News abseits vom Rest. Einmal hat K2 Pictures ein Filmfund gegründet. K2 Pictures Filmfund I oder Filmfund 1. Und das in Zusammenarbeit mit verschiedensten bekannten Regisseuren und auch Studio MAPPA unter anderem. Aber halt auch Takashi Miike ist mit an Bord, Kazuya Shiraishi ist mit an Bord, der halt zusammen mit Anno Shin Ultraman Regie geführt hat. Oder Shunji Iwai, der Regisseur von Fireworks, Should We See It From the Side or the Bottom, der halt auch eher primär bekannt ist für die ganzen Live-Action-Filme, die er macht. Und K2 Pictures ist auch noch eine relativ neue Firma an sich. Ich weiß gar nicht, ob wir wieder letztes Jahr drüber gesprochen hatten, die von einem ehemaligen Toei-Produzenten gegründet worden ist. Mit der Aufgabe bei der Produktion von Filmen und Serien auszuhelfen, mehr so als Contractor, als so Mittelmann. Und dieser Filmfund soll jetzt halt mit dabei helfen, neue Wege zu finden, japanische Filmproduktion halt zu finanzieren. Vor allem halt, um neue Investoren sowohl in Japan selbst als auch aus dem Ausland Interesse denen zu geben, in die Filmproduktion mit einzusteigen, in die japanische Filmproduktion. Und dabei soll das Geld direkt bei den Kreativschaffenden angeblich landen.
Naja, also wie gut es funktioniert, ist natürlich die Frage, aber die Idee, dass man so sich von den etwas erstarrten Strukturen in Japan so abwendet, indem man einfach sagt, ja, dann holen wir unsere Finanzierung aus dem Ausland, anstelle von uns auf irgendwie dieses System zu stützen, das sowieso alles Geld so weit teilt, dass dann am Ende die kreativen Leute leer ausgehen, so gut wie?
Ja, also das Produktionskomitee-System in Japan für Anime und auch für viele Filme, denke ich mal, ist auch schon so, das ist zum Beispiel auch ein relativ langsamer Prozess vor allem ist, soweit ich das gelesen habe, weil es halt immer wieder müssen Sachen im Prinzip erstellt werden und dann von allen abgesegnet werden. Dann wird die nächste Sache erstellt und muss von allen abgesegnet werden. Und das Ganze verläuft sich in so einer Schleife, die halt sehr lange dauert.
Ja.
Also das ist eine Sache, die es für Investoren recht unattraktiv macht. Und auf der anderen Seite ist es auch eine recht kostspielige Sache, dass es halt so lange dauert. Und dass man dann halt versucht, neue Investoren und vor allem auch private Investoren mit ranzuholen, gibt nur Sinn, Nur hoffen wir mal, dass da nicht das Gleiche passiert wie in der Videospielbranche, dass irgendwann alle Investoren abspringen und dann werden alle gefeuert.
Ja, okay. Aber die Videospielbranche hat auch andere Probleme. Das ist einfach, dass diese Firmen zu groß sind. Das sind keine Technik- oder Videospielfirmen mehr. Das sind eigentlich nur noch Firmen, die andere Firmen aufkaufen und auf längere Sicht dadurch Geld machen wollen. Und denen ist es sowas von scheißegal, was die eigentlichen Firmen, die sie aufkaufen, produzieren, ob das gut ist oder schlecht ist. Wenn sie nicht reinpassen in das Schema von wegen, das muss uns jetzt entweder Geld geben, dann werden sie sofort abgestoßen. Und es ist ihnen scheißegal, ob sie eine Milliarde bezahlt hat für ein Gerät und dann ist im Endeffekt sofort schließen und die Milliarde ins Nichts ballern. Solange es nur in ihre große, riesige Plan reinpasst, über was weiß ich wie viele Jahrzehnte Geld zu machen, indem du Sachen aufkaufst. Und das ist natürlich zerstörerisch zu einigen Dingen, besonders zur Kreativität und Zusammenhalt von Studios und Strukturen. Ne? Ja. Das Problem ist nicht unbedingt dasselbe, wie was man in der Anime-Industrie hat, in der Branche. Aber ja, die hat auch genug Probleme. Wenn man davon ein lustiges Beispiel haben will, kann man ja in den Anime Shirobako reinschauen, weil da haben sie auch eine Szene, wo sie sich mit den Leuten aus dem Produktionskomitee bis in die frühe Nacht streiten müssen, weil jeder unbedingt hier seinen Willen den anderen aufzwängen möchte, weil der eine für sein Popsternchen, das er promoten möchte oder sonst was. Und dass sie am Ende eigentlich sich nur einigen, weil sie alle so erschöpft sind, dass sie keinen Bock mehr haben, weiter zu diskutieren.
Ja. ja, keine Ahnung. Ich meine, man kann da schon durchaus sagen, dass man dem Ganzen irgendwie Erfolg wünscht oder so. Es ist ja an sich erstmal eine nette Sache und es stehen viele bekannte Leute dahinter, die dem Ganzen vielleicht nochmal etwas Glaubwürdigkeit verleihen. Letzten Endes ist es halt eine Sache, die im Prinzip so weit vom typischen Konsumenten davon entfernt ist, dass wir keine so richtige Vorstellung davon haben, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert.
Na, außer du hast es irgendwie studiert und du hast Erfahrung aus dem Bereich, aber haben wir ja nicht.
Ja. Aber, wo ich eben schon mal kurz Mappe erwähnt habe, NHK World streamt jetzt die Dokumentation, die sie über Masao Maruyama produziert haben, in Englisch. Und das völlig kostenlos und weltweit verfügbar bis zum 28. April 2025. Ui. Also ihr habt noch ein gutes Jahr Zeit, um das zu gucken. Denn am 28. April ist es rausgekommen, die Dokumentation im japanischen Fernsehen. Und ja, könnt ihr halt auf NHK World euch angucken. Und wie gesagt, da geht es um den Produzenten Masao Maruyama. Das ist einer der Mitbegründer von Madhouse. Das ist der Gründer von MAPPA, nachdem er Madhouse verlassen hat. Und nachdem er dann MAPPA verlassen hat, hat er jetzt sein aktuelles Studio M2 gegründet. Und da geht es halt viel um die wirklich sehr, sehr vielen auch einflussreichen Anime, die er halt mit produziert hat. Also vieles von Satoshi Kon, The Corner in This Corner of the World oder Ninja Scroll, die ersten Hosoda-Filme.
Ein riesen Mann in der im ganzen Geschäft, ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Und es ist immer sehr lustig, dir so vorzustellen, dass er eigentlich überall nur hingeht, um Bäume zu pflanzen und dann wieder abhaut und der Baum wächst von selber und gedeiht.
Ja, mal sehen, wie lange er noch bei M2 bleibt. Und dann das nächste Studio wieder kommt. Es kommen auch viele andere Industrielegenden mit zu Wort in der Dokumentation. Yoshiaki Kawajiri ist mit dabei, der auch Ninja Scroll ja Regie geführt hat, was Maruyama mitproduziert hat. Oder Kanemori, also Yoshinori Kanemori von Hajime no Ippo und Maburoshi. Oder Sunao Katabuchi von In This Corner of the World, der Regisseur. Ja.
Schöne Sache.
Finde ich cool. Auch schön, dass es halt, dass es mit englischen Untertiteln veröffentlichen. Ich meine, das ist ein Mann, wo der viele Werke halt mitproduziert hat, wie jetzt ja auch zuletzt auch Pluto, die international erfolgreich gewesen sind und da definitiv halt auch Interesse in der englischsprachigen Community ist, sich das anzugucken.
Ja, diese Woche kriegen wir den Service, ne? Mehrere Sachen mit schönen englischen Untertiteln von Anfang an.
Ja. Dann können wir uns halt, wie ich am Anfang gesagt habe, wieder über AI aufregen. Und zwar ist herausgefunden worden, dass eine AI namens Yoko AI über 700.000 der selbst publizierten Werke auf der Webseite Shosetsuka Ninaru einfach mal in sein Datenset mit drin hat. Shosetsuka Ninaru ist halt eine recht bekannte Seite so in Japan für halt ja, groß werdende Light Novel Talente.
Viele Anime, besonders dieser ganze Fantasy-Müll der letzten 10 Jahre ist an die Seite ist schuld. Und die Seite ist auch schuld an den verdammten langen Titeln, weil sie einfach irgendwie besser zu sehen sind in deren Algorithmen, ne? Und jetzt ist das alles in einem KI-Datensatz.
Halleluja. Genau. Also ohne irgendwen zu fragen, ohne irgendwas, ist es einfach mal sich alles geschnappt worden. Und die Besitzer oder was auch immer, die Macher dieser AI haben natürlich gesagt, alles Fair Use, alles supi. Du, in Japan gibt's keinen Fair Use. von daher, ist, selbst wenn es kostenlos im Internet rumschwebt, gibt es trotzdem Copyright. Muss trotzdem vorher fragen. Und das ist natürlich nicht so geil unbedingt. Jetzt könnte man sich natürlich drüber lustig machen, wenn man einfach sagt, die AI soll ein Buch schreiben, wird eh eine 085 Nisekai rumkommen.
Ja.
Die es so zuhauf auf der Seite gibt. Aber es ist schon auch wieder halt, wie immer von diesen AI-Tech-Bros und sonst irgendwie was, ein ziemlich großer Disrespect einfach gegenüber der künstlerischen Integrität. Da ist halt kein Respekt gegenüber diesen Werken und den Künstlern dahinter, sondern einfach, das ist kostenlos im Internet, ich nehme mir das, lade mir das runter.
Ja. Regeln zählen für diese Leute nicht, in ihren Köpfen zumindest, wenn es darum geht, dass sie auf irgendeine Art und Weise Geld machen können. Und wahrscheinlich auf eine Art und Weise, die so nah dran an einer Betrugssache ist, wie nur möglich.
Ja, mal sehen, was sie damit vorhaben, mit dieser AI. Es ist halt, ich schätze wirklich, das soll irgendwie, die AI-Leute sind sowieso alle so kaputt, die werden wahrscheinlich wirklich wollen irgendwie, dass das für die ein Buch einfach schreibt. Keine Ahnung.
Gott, ja. Ich meine, das ist echt schade, dass es das immer überschattet. Es gibt nämlich unglaublich viele geile Sachen mit KI-Zeugs. Zum Beispiel, letztens ist auf so einem YouTube-Kanal namens Corridor Crew ist einer aufgetreten, der hat eine alte Technik, die Disney damals verwandt hat, eine alte Filmtechnik, haben die wieder nachgebaut. Und das ist eine Alternative zum Greenscreen, die viel, viel, viel besser ist als ein Greenscreen. Die ist absolut unschlagbar und kann viel mehr und ist dazu in der Lage, Sachen darzustellen, die du niemals hinkriegen würdest mit so Greenscreen-Effekten, wie zum Beispiel Durchsichtigkeit oder dass du alle bunten Farben von der Person auch nehmen kannst, auch grün, ne? Und sie vor einem Greenscreen stellen könntest, um sie auszuschneiden. Und das Geile ist, man kann damit massenweise Material produzieren, das absichtlich so gemacht ist, dass du damit dann KI trainieren kannst, um dann trotzdem weiter deinen Greenscreen zu benutzen. Aber die KI ist schlau genug, um das dann so zu bearbeiten, wie mit dieser anderen Methode, mit der Disney-Methode, mit ihrem Superkristall. Und ja, super geil. Du kannst die Technologie damit saumäßig voranbringen und es vielen Leuten einfacher machen. Aber nein, die Leute gehen daher und sagen sich einfach nur, oh, wir können damit Geld machen. Und andere Leute haben uns natürlich schon die ganze Arbeit geliefert. Das müssen wir uns einfach nur nehmen. Ne?
Ja, das ist halt immer der Unterschied. Das, was du gerade beschrieben hast, da wird AI als ein Tool genutzt.
Ja, als Werkzeug.
Und das, was viele blaue Haken auf Twitter machen, ist halt einfach, AI, mach mal was für mich. Ich will nicht arbeiten.
Ja, oh. Die anderen haben schon gearbeitet, das kann ich doch verwenden, oder? Ah, Gott.
Ach ja, cool ist das wirklich nicht. Ich bezweifle, also da wird es auch jetzt nicht irgendwie ein legalen, also das wird auch nicht vor Gericht gehen oder sonst irgendwie was, weil das ist sowieso alles eine Grauzone. Ich bezweifle, dass da jetzt irgendwas passieren wird, groß. Scheiße ist es trotzdem.
Ja. Es wird eine Weile noch dauern, bevor das richtig Ärger bekommt. Aber Ärger kommt irgendwann in dem Thema, auf jeden Fall. Irgendwann ist irgendjemand, der groß viel Geld damit macht, in seinen Rechten beschnitten. Und dann, wenn es ums Geld geht, fliegen die Fetzen. Ja.
Na gut, zuletzt haben wir noch die 48. Kodansha Manga Awards. Und wo Kodansha natürlich wieder Highlights aus ihrem Katalog herausgestellt hat und honoriert hat. Als besten Shonen-Manga Frieren.
Jupp.
Dürfte nach dem Riesenerfolg, auch der Anime gewesen ist, keine Überraschung sein. Das ist schon nominiert gewesen in 2022. Ich meine, das hatte ja auch der Tezuka-Preis, glaube ich, gewonnen. Oder letztes Jahr oder dieses Jahr vielleicht. Ich weiß es gar nicht mehr.
Mhm.
Aber ja, natürlich gewinnt es auch bei den Kodansha Manga Awards den Preis. Dann bei Best Shoujo Manga haben wir I See Your Face Turned Away. Ist noch relativ neu. Und habe ich mir vorhin mal die Prämisse zu durchgelesen. Ist gar nicht mal so uninteressant eigentlich. Da geht es nämlich letzten Endes um ein Mädchen, die shippt in ihren Gedanken ihre beste Freundin mit einem so der erfolgreichsten Jungs in der Schule. Der ist wiederum aber in sie verliebt, die Shipperin ist. Und das Ganze ist so ein bisschen kompliziert. Und das Ganze vermischt halt so, ne, Drama, so tatsächliches Drama zwischen den SchülerInnen mit der Fantasievorstellung von der Protagonistin.
Ja, ich sehe es gerade. Das ist schon ziemlich klassischer Shoujo-Zeichenstil bei dem Gerät.
Ja, der Zeichenstil ist sehr klassisch Shoujo, aber sehr schön gezeichnet trotzdem. Also. Und in der General-Kategorie haben wir dann noch Medalist, was ja auch demnächst die Anime-Adaption an den Start geht, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Über die Schlittschuhläuferin. Ja.
Ja, ach man, nee. Das Schlittschuhlaufen hätte genauso ein Genre werden können wie Golf-Anime. Aber ja, irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Vielleicht funktioniert es beim zweiten Anlauf.
Mal sehen. Ha, sind wir wieder durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch gibt Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Wir sind raus. Tschüssi.
Ciao.